Ja, hallihallo und Hallöchen zur Ausgabe Nummer 13 von Behind the Story. Die 13, das ist ja für manche Menschen eine Glückszahl, für manche Menschen eine Pechzahl, Freitag der 13. etc. Und ich glaube, diese 13. Ausgabe, das wird auch eine ganz besondere Ausgabe für alle die treuen Stammhörerinnen und Stammhörer. Ich glaube, heute werdet ihr ein bisschen überrascht, sowohl in der Gesprächsführung als auch in den Antworten meines Gastes. Ja, Ausgabe Nummer 13 von Behind the Story. Für diejenigen, die noch nie dabei waren, in diesem Podcast-Format geht es darum, so ein bisschen hinter die Geschichte meiner Gäste zu schauen. So ein bisschen am digitalen Lagerfeuer zusammenzusitzen und zu überlegen, was waren denn die Helden, die Hürden, die Ziele, die Mentoren in deinem Leben? Und ja, das werde ich heute auch meinen Gast fragen. Allerdings läuft diese Sendung anders als alle anderen 12 zuvor. Und ich glaube, das ist meinem Gast auch sehr angemessen. Warum läuft diese Sendung anders? Naja, zum Beispiel war Matthias, und ich stelle ihn euch gleich noch komplett vor, der einzige Gast, den ich bis jetzt hatte, der gesagt hat, bitte schick mir kein Briefing. Bitte, ich springe in diese Sendung rein, du kriegst von mir jede Antwort, die du möchtest, aber ich möchte kein Briefing, ich will unvorbereitet sein. Entsprechend hat er auch keins und entsprechend werde ich die Gesprächsführung heute auch ein bisschen anders machen. Ja, also bei Behind the Story geht es darum, so ein bisschen in den Hintergrund einer Person zu schauen und ich glaube, bei Matthias wird das besonders spannend heute. Deswegen habe ich für ihn auch gar keine sozusagen biografische Ankündigung gemacht, wie ich das normalerweise mache, denn ich glaube, das werden wir einfach gemeinsam jetzt so ein bisschen eruieren. Worüber wir heute reden werden, sind unter anderem Gründerlisten, Leitwölfe mit D und Leitwölfe mit T, den Stärken-Navigator, was bedeutet eigentlich Selbstsabotage und wir werden auch reden über BDSM und ja, genau das BDSM, das ihr jetzt im Kopf habt da draußen und wie ein vermeintlicher BDSM-Fehler vielleicht auch ein richtungsweisender Moment im Leben sein kann. Ich gebe euch einfach schon mal ganz kurz ein, zwei Dinge mit, die Matthias seinen Lesern und Leserinnen und Zuhörern und Coaches und all den Menschen mitgibt. Er sagt, jeder Leitgedanke ist ein Schritt zu einem neuen Denken. Und es geht im Wesentlichen darum zu sagen, ich gehe meinen Weg und bin irgendwann angekommen. So habe ich es zumindest aktuell verstanden. So, lieber Matthias, ich sag jetzt erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen bei Behind the Story. Ich freue mich mega auf das Gespräch heute. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, Matthias M. Fuchs.
Lieber Wolfgang, ich möchte dir direkt ein Kompliment aussprechen. Du bist so eine angenehme Person und dabei haben wir uns so unangenehm kennengelernt.
Ja, könnte man so oder so sehen, also. Aber erstmal danke für das Kompliment und ich gebe das gerne zurück. Du bist eine sehr, sehr, sehr spannende Person. Und wenn man auf so einen langen Lebenslauf wie ich zurückschaut, dann hat man sehr viele Typen von Menschen kennengelernt. Und ich kann definitiv den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, das wird heute wirklich ein anderer Podcast, weil ich glaube, Matthias ist einfach ein anderer Typ. Der lässt meine Synapsen immer glühen und ich hoffe, das wird bei euch genauso passieren. Ja, Matthias, du bezeichnest dich selbst als der Fuchs, der Fokus-Mentor mit so Hashtags wie Fokus, Strategie und Führung. Vielleicht erstmal ganz kurz, wie geht's dir überhaupt heute? Bist du gut in den Tag gestartet und wo bist du aktuell? Wo erreiche ich dich?
Also ich bin zu Hause hier im Leitwolf-Bewusstsein, also immer bei mir. Und dementsprechend, lieber Hörender, liebe Hörende, werdet ihr schon merken, dass ich nicht mit deinem Herz kommuniziere oder mit deinem Verstand, sondern mit deinem Unterbewusstsein. Wo bin ich und beziehungsweise wie geht's mir? Mir geht's blendend. Und zwar geht's mir heute blendend, weil das heute wieder mal ein Eintagsleben ist und das mit dir fortgeführt wird. Und es ist so wunderbar. Ich habe mich darauf wirklich, wirklich, wirklich gefreut.
Kannst du erst noch mal kurz erklären, was heißt ein Eintagsleben?
Das ist eins meiner Modelle. Das befindet sich in Band 2 der Leitwolf-Trilogie. Ich habe 3 Bücher geschrieben in den letzten Jahren. Und in Band 2, du hast das ja auch zu Hause, bist aber noch nicht da, weil du noch in Band 1 bist. Können wir ja gleich noch mal drauf eingehen, wenn du magst.
Sehr gerne.
Und wie verwirrend das für dich war, es nicht zu lesen, sondern deinem Bewusstsein zu überlassen. Also mir die Führung, wenn du so willst, in dem Moment. Also es ist so, dass ich ein Modell entwickelt habe, das nennt sich Eintagsleben. Und das befindet sich in Band 2 der Leitwolf-Trilogie. Du wirst am Morgen geboren, du lebst dein Leben und stirbst abends. Du reflektierst und wirst wiedergeboren. Ich habe dieses Modell irgendwann aus dem Zen-Buddhismus geklaut, aus dem Taoismus und anderen Religionen. Und habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn du morgens geboren würdest und den Tag als dein Leben verstündest? Also das heißt, dass der ganze Tag darauf abzielt, dass du alles lernst, alles erfährst, alles spürst. Jetzt klingt das natürlich total viel, aber es kann ja sein, dass du die Tage, diese Leben aufteilst. Also dass du sagst, heute bin ich ein ultra gönnerischer Mensch. Das heißt, ich werde morgens wach, ich beschenke die Welt mit Liebe, ich gehe raus, gebe Trinkgeld, ich gebe jedem einem Lächeln und so weiter. Und dann reflektierst du das mal und sagst, oh, das war gut, das war gut, das war nicht so gut. Das nehme ich in meine Persönlichkeit auf. Und am nächsten Eintagsleben machst du das Gegenteil. Du bist ein richtiges Arsch, so ein richtiger Wichser, so ein richtiger Pisser, so ein richtiger, den willst du nicht kennen. Und nimmst dann diese Erfahrung und reflektierst diese. Was meinst du da draußen, lieber Hörender, liebe Hörende? Wie schnell wird deine Persönlichkeit reifen zu der Person, zu dem Leitwolf, den du vielleicht in dir trägst?
Spannend. Und ich wusste, dass es heute, und ich hatte ja schon angekündigt, dieser Podcast wird anders, weil mein Fokus bei Behind the Story ja normalerweise die private Heldenreise ist. Tatsächlich die private. Ich klammere sehr häufig bei den Menschen die Karriere aus, was viele genießen, beispielsweise Menschen, die so ein bisschen im Rampenlicht stehen. Grüße gehen an die Yvonne de Barck und so weiter, die eine sehr erfolgreiche deutsche Schauspielerin war, mittlerweile Coachin ist und die sich sehr gefreut hat, als ich gesagt habe, wir reden heute nicht über Schauspielerei, sondern ich wusste aber, lieber Matthias, dass es bei dir nicht gelingt. Ich wusste, dass du bist, und ich glaube, das ist auch so dieses Work-Life-Balance-Ding, das gibt's, glaube ich, bei dir nicht, weil du bist das, was du machst. Und das, deswegen wird es auch gar nicht so scharf zu trennen sein und deswegen ist es auch total okay und ich glaube, erklärt auch sehr viel, wenn wir solche kleinen Ausflüge in deine Synapsen machen, wie es eben gerade passiert ist. Also das finde ich total okay. Trotzdem würde ich gerne auch diese Folge so ein bisschen entlanghangeln an der Heldenreise von Joseph Campbell. Es gibt ja diese Heldenreise, die Storytelling begründet sozusagen und die beginnt immer in der Kindheit. Und der Matthias hat es eben schon gesagt, ich habe die Trilogie von ihm zu Hause, beziehungsweise die ersten beiden Bände und ich kämpfe mich gerade und mit zunehmendem Gefallen durch den ersten Band. Also ich habe jetzt langsam verinnerlicht, wie man das lesen muss. Auch das ist anders, liebe Leute da draußen. Ihr dürft euch nicht vorstellen, ihr bekommt ein Buch, macht's auf und fangt's an zu lesen. Das geht so nicht. Also es geht ganz anders. Es wird sehr klar portioniert. Und ihr müsst es auch verarbeiten. Aber mittlerweile bin ich in diesem Modus drin und finde es total spannend und bin auch relativ, komme auch gut voran. So. Aber was ich sagen wollte, ich beginne immer in der Kindheit. Meistens sind so die ersten bewussten Erlebnisse, die man abgespeichert hat oder das erste eigene Bewusstsein so in der Zeit, in der man eingeschult wird, so um diese Zeit rum. Und die Frage ist, wo hast du dich da bewegt? Wo warst du da? Hast du Erinnerungen daran und welche? Und, lieber Matthias, bevor du startest, habe ich noch mir ein Zitat geholt aus deinem Buch. Das liegt nämlich hier neben. Da hast du geschrieben und liebe Leute da draußen, auch das nochmal ein Beleg dafür. Alleine, wenn ihr Interesse an Sprache habt, an Umgang mit Sprache, an Symphonien aus Buchstaben, dann ist im Matthias schon eine Empfehlung, weil er schreibt solche Sachen wie, ich wurde geliebt und wohlbehütet, Entschuldigung, ich wuchs geliebt und wohlbehütet auf, null Risiko, kein nennenswerter Erfolg, außerschulisches, geistisches Wachstum, Fehlanzeige. So, und das würde ich ganz gerne als Einstieg nehmen, um dich zu fragen, wann beginnt dein Bewusstsein, wo warst du da und magst du kurz was zu der Lebenssituation erzählen?
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für diese wunderbare Untermalung. Du benutzt auch Worte, die mir entsprechen, und die mir auch echt gut gefallen. Ich fange mal ganz vorne an. Es gibt etwas, das gebe ich im Stärkennavigator erst sehr spät mit. Und du wirst es möglicherweise auch nicht aufnehmen oder verstehen da draußen. Du wirst geboren, weil du das entschieden hast. Und zwar in diese Familie. Ich wurde in eine Familie geboren mit einer hart arbeitenden Mutter und mit einem hart arbeitenden Vater. Und die konnten mit mir nicht so viel anfangen, weil ich immer schon ein absolut kreativer Geist war. Und mein Vater hat auf dem Bau gelernt und ist dann Hausmeister bei einer Bank geworden. Da hatte er sehr viel Glück, weil sonst wäre er nämlich früher gestorben als mit 71, denke ich. Meine Mutter war so, dass sie nebenberuflich tätig war in einer Bäckerei, in einer Metzgerei und mir das Leben ermöglichen wollte, was ich denn anscheinend haben sollte. Die haben mir alles gegeben, was sie konnten, an Liebe. Und das war wunderschön. Dennoch dachte ich, wer bin ich denn überhaupt? Was darf ich denn überhaupt und wer will ich denn überhaupt sein? Und diese Fragen haben mich gar nicht so richtig beschäftigt, sondern die sind so unterbewusst gelaufen. Denn ich war ein wohlbehütetes Kind, ich hatte die richtigen Spielpartner, ich war in der Schule nicht wirklich gut, ich war aber auch nicht der, der jetzt Mitläufer war, ich war aber auch nicht der Klassensprecher, sondern ich war die Person, die nackt in die Aula gestellt wurde, die aus der Turnhalle rausgestoßen in die Aula, wo dann das Klingelzeichen kam und alle aus den Klassen rausstürmten und mich nackt gesehen haben. Und vielleicht ist das der Moment, wo du in diesem Podcast richtig wach wirst. Denn ich bin immer noch nackt. Und ich stehe immer noch so vor dir, ob ich auf der Bühne bin, ob ich dich durch meine Bücher erfahre. Aber das ist jetzt ein Zeitsprung zurück. Ich war dieses Kind, was geliebt und geschätzt war, aber gleichzeitig auch seine Dominanz ausleben wollte. Es gab eine Situation, Wolfgang, die erzähle ich immer sehr, sehr gerne und jetzt erzähle ich sie dir. Ich hatte als einer der ersten einen Amiga 500 Plus. Da gab es so eine kleine Apparatur an der Seite, da konntest du für eine Spielart das Spiel erweitern durch ein paar Megabyte und dann wieder entkoppeln. Und ich hatte einen Freund, der musste, bevor er sein Spiel spielen durfte, musste er andere Spiele spielen, so lange, wie ich das wollte. Da kam meine dominante Seite so total zum Tragen. Und irgendwann mal kam meine Mutter rein und sagte, was machst du denn da? Ja, der spielt gerade das Spiel, aber der muss noch 351 andere Spiele spielen. Und dann er so, ich will diese Spiele nicht spielen. Und ich so, doch, du spielst diese Spiele. Und dann kam so die Macht von oben und hat gesagt, er spielt jetzt das Spiel, was er will, sagte meine Mutter. Und dann war meine Macht entzwei. Und das ist zum Beispiel eine dominante Phase meines Lebens gewesen.
Okay, also du hast es offensichtlich schon aber relativ früh auch tatsächlich so bewusst wahrgenommen. Was ich zu deiner Person noch am Anfang dieses Podcasts noch eruieren möchte oder herausfinden möchte, ist erstens mal, was bedeutet das M? Du bist Matthias M. Fuchs. Für was steht das M?
Manfred. Mein Vater hieß Manfred. Manfred auch. Ihr kennt vielleicht die Mao am Werbung.
Ja.
Manfred auch. Ja, genau.
Okay. Matthias Manfred Fuchs. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich habe mich ja auf dich nicht selbst vorbereitet, weil wir gesagt haben, wir gehen hier nackt in diesen Podcast sozusagen. Und liebe Leute, ja, Falls ihr die Teaser-Videos dann seht, keine falschen Erwartungen bitte. Das ist hier tatsächlich im übertragenen Sinn gemeint. Aber was ich sagen wollte, ich habe mir überlegt, okay, also ich persönlich habe mich damit, ich fand es spannend zu sagen, der Matthias möchte kein Briefing und ich bereite mich nicht vor. Wir gehen da einfach mal so ran. Trotzdem habe ich mir gedacht, okay, du hast ja heutzutage KI, also fragst du einfach mal KI, wer Matthias ist. Und das habe ich gemacht. Ich habe ChatGPT gefragt, ich habe Copilot gefragt, ich habe DeepSeek gefragt, also die Amerikaner, die Deutschen, die Chinesen. Ich habe sie auf deine Website gejagt und habe das Web durchsucht nach Informationen über dich und habe die zusammenfassen lassen in der Biografie. Und diese Biografie habe ich dann jeweils vom anderen Modell nochmal gegenprüfen lassen, sodass jetzt am Ende eine Biografie rauskommt. Und die lese ich dir jetzt mal vor, lieber Matthias. Und ich sag dir dann auch gleich, was ich von der Biografie halte. Also,
ja, super, geil.
Deine weltweite KI-Biografie lautet: Matthias M. Fuchs ist ein Experte für Marktdominanz und Unternehmenswachstum. und der Fokus-Mentor bei Die Marktdominanz. Als Gründer des Unternehmens und einer von 6 Mentoren unterstützt er Unternehmen dabei, ihre Kernkompetenzen zu stärken, Ablenkungen zu minimieren und sich auf nachhaltige Ergebnisse zu konzentrieren. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Leadership und effektive Umsetzung vermittelt er Strategien, die Unternehmen helfen, in wettbewerbsintensiven Märkten an die Spitze zu gelangen. Seine praxisnahe Beratung, Coachings und Schulungen sind darauf ausgerichtet, transformative Erfolge zu erzielen und langfristig Marktpositionen zu sichern. Jetzt ist es gleich fertig. Matthias' Ansatz verbindet strategisches Denken mit der Leidenschaft, Unternehmer zu Spitzenleistungen zu führen und macht ihn zu einem gefragten Partner für alle, die ihre Marktposition stärken und dominieren wollen. So, und ich weiß nicht, was du jetzt darüber denkst. Mein Fazit war, okay, KI ist scheiße. Und ich sag dir auch warum, weil, und ich finde das finde ich deswegen so schön, weil wir jetzt in einem Podcast sind und Podcast transportiert ganz viel. Emotion, Sprache. Die Menschen, die uns jetzt zuhören, werden das Gefühl haben, sie sitzen mit uns am digitalen Lagerfeuer hoffentlich. Und diese KI-Zusammenfassung mag sachlich richtig sein. Und vielleicht auch mal ein Proof für deine Daten, die du rausschießt, ins digitale All, denn die sind ja unschuldig, diese KI-Engines, die tun ja das, was man ihnen sagt. Aber das ist so überhaupt nicht die Beschreibung, die ich finde, zu dir passt, nachdem ich jetzt ein Stück weit in dein Universum eingedrungen bin. Deswegen war ich relativ überrascht, aber ich habe auch einen Tipp für dich. Wenn du selbst mal erfahren möchtest, wer du in der KI-Welt bist, dann empfehle ich dir empfehle ich dir natürlich Perplexity, das wollte ich sagen, weil das ist ja diese KI-Suchmaschine und die hat mir tatsächlich viel mehr über dich erzählt als alle anderen Zusammenfassungen. Die sagt auch, was macht Matthias besonders, was sagen seine Coaches und so weiter. Da bekommt man eher einen Eindruck, also auch für euch draußen. Ja, und warum habe ich das alles gemacht, Matthias? Weil ich dachte so, bevor ich mit dir in die Schnellfragerunde gehe, und ich habe immer eine Schnellfragerunde, wollte ich zumindest den Menschen einen Eindruck vermitteln, wer du bist, was du überhaupt machst. Denn klar, wir zwei kennen uns schon ein bisschen, aber die Leute draußen ja nicht. Ich hoffe, das ist einigermaßen mit dieser KI-Zusammenfassung gelungen. Kann euch aber sagen, wird Matthias nicht ansatzweise gerecht, glaube ich, dem Typ und dem Menschen. So, nichtsdestotrotz gehen wir jetzt, nachdem wir so ganz kurz erfahren haben, dass du deine dominante Seite schon in der Jugend erlebt hast, gehen wir jetzt mal in die Schnellfragerunde. Okay?
Stopp. Das Bild der Kamera ist Mist. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Ja, da kannst du dich entspannen. Das ist einfach während des Uploads. Später in der Aufzeichnung ist es okay.
Das ist alles klar, das ist immer,
wunderbar. Wenn wir im Upload ein bisschen hängen, dann setzt die Software die Priorität auf Ton und fährt Bild runter.
Alles klar, wunderbar, weil dann blende ich nämlich mein Bild aus. Oder beziehungsweise,
lass es einfach laufen.
Dann lasse ich das. Entspannend. Also ich wollte nur einfach sicherstellen, dass du, wenn du Clips machst, dass du nicht irgendwie verpixelte Kacke von mir kriegst. Nee,
das wird schon funktionieren.
Okay, Wolfgang.
Okay, also wir gehen die Schnellfragerunde, lieber Matthias. Frage Nummer 1. Hast du ein Lieblingsbuch? Und wenn ja, welches? Klammer auf, eigener bitte außen vor lassen, Klammer zu.
Na, das war mir schon fast klar. Da ich über 400 Fach- und andere Bücher gelesen habe, ist die Frage wirklich nicht trivial für mich. Das erste Buch, was hochkommt, ist Siddhartha von Hermann Hesse. Und das zweite Buch, was hochkommt, ist Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Mhm. Und das dritte Buch, was mir sofort einfällt, ist One. Da fällt mir der Autor gerade nicht ein. The One Thing.
The One Thing, Also Dale Carnegie hatte ich tatsächlich schon, die anderen beiden sind neu. Danke dafür.
Gerne.
Es gibt ja oft, und gerade wenn man ein Mensch ist, der sehr gedankendominiert ist und sehr viel denkt und reflektiert, gibt es oft Orte, die einen besonders inspirieren. In Vorträgen über Kreativität frage ich die Menschen immer und dann geben sie mir auch bestimmte stereotype Antworten, wie beim Sport, am Meer, ganz viele sagen auf der Toilette. Gibt es einen Ort, der dich besonders inspiriert, wo du einfach weißt, irgendwie, wenn ich da hingehe dann oder da bin, dann bin ich immer besonders inspiriert?
Das Wort Inspiration macht in meinem Kopf jetzt gerade sehr, sehr viel. Ich bin sehr gerne in der Liebe zu Hause. Und das bin ich bei meiner Lebenspartnerin. Sobald ich sie habe, berühre, rieche, bin ich zu Hause, in einem zweiten Zuhause. Und das inspiriert mich massiv. Ich bin ein sehr sinnlicher Mensch und kann da alle meine Sinne aktivieren. Der zweite Ort wäre die Sauna. Ich gehe sehr, sehr gerne in die Sauna, wie ihr wisst und jetzt schon festgestellt habt, nackt sein ist genau das, was ich auch gerne praktiziere. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wieso in der Sauna das Nacktsein geduldet ist in bestimmten Situationen und nicht generell. Also man muss in die Sauna reingehen, da darf man nackt sein. Beim Rausgehen musst du dich wieder anziehen. Irgendwie komisch.
Ja, könnte man mal drüber nachdenken. Okay, also die Sauna, ich halte mal die Sauna fest. Hast du eine eigene oder gehst du in so eine öffentliche dann?
Ich gehe sehr, sehr gerne in die Mediterraner, in Bergisch Gladbach zum Beispiel. Das ist eine der besten Saunalandschaften Europas. Es gibt aber auch andere Saunalandschaften, die ich sehr vorteilhaft finde, weil da gewisse Aufgussarten sind oder bestimmte Saunalandschaften aufgestellt sind. Also Mediterraner wäre mein Tipp.
Okay. Hast du ein Lieblingsessen?
Habe ich ein Lieblingsessen? Aus meiner Heldenreise begründet Erbsensuppe mit Bröckchen.
Erbsensuppe?
Was sind Bröckchen? Bröckchen sind Croutons, Weißbrot in Butter geröstet. Und ich esse diese Erbsensuppe einfach schon seit ich denken kann. Der erinnert mich sehr stark an meine Mutter auch.
Also hat das so ein bisschen Heimat, entweckt das so Heimatgefühle oder so Kindheitsgefühle dann, wenn du die isst?
Ja.
Okay.
Ja.
Wenn man durchs Leben geht und wenn man gerade so wie du auch im Coaching unterwegs ist und du hast ja auch schon viele andere Dinge gemacht, die wir später noch besprechen werden auf deiner Heldenreise, auf deiner ganz persönlichen, dann bekommt man viele Ratschläge. Und du bist ja auch jemand, der permanent auch Ratschläge gibt, im geschriebenen Stil oder im persönlichen Stil. Oder ja, also ich empfinde schon viele Dinge, die du schreibst, als Ratschlag sozusagen oder als Anleitung, kann das ja ein bisschen ausdehnen. Gibt es so Danke. Den einen besten Ratschlag, wo du sagst, das ist so mein Mantra, den nehme ich so immer mit, den habe ich immer dabei. Gibt es irgendwie so einen Top-Ratschlag, den du weitergeben möchtest?
Verbrenne deine Gründeliste ist mein Top-Ratschlag. Das ist der einfachste Ratschlag, den ich geben kann und einer der effektivsten, um die Selbstsabotage zu stoppen.
Okay, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer drauf ein, liebe Hörende draußen. Wenn euch Gründeliste und Selbstsabotage und so diese Dinge nicht sagen, dann bleibt mal dran, weil da werden wir gleich noch drüber reden. Aber wir kommen zurück zu den profanen Dingen des digitalen Lebens 2025 mit der nächsten Frage. Welche App benutzt du am häufigsten?
WhatsApp.
So, endlich mal einer, der ehrlich ist. Sehr schön. Die meisten sagen übrigens WhatsApp an der Stelle, muss ich auch sagen.
Ehrlich?
Ja, bitte?
Ehrlich? Also WhatsApp ist die Top-Antwort.
Ja, also von 13 Leuten würde ich jetzt mal sagen, 8 bis 9 haben WhatsApp gesagt, ja. Eine Person hat eine Spiele-App genannt, damit ist sich gleichzeitig zur Sucht bekannt und so weiter. Also waren schon lustige Sachen dabei, aber tatsächlich die Mehrheit sagt, ja, und ich denke, es entspricht auch der Wahrheit, weil man ganz viel private und vielleicht auch geschäftliche Kommunikation darüber abwickelt. Lieber Matthias, bei Olympia würde ich dich am ehesten sehen in der Sportart.
Und?
Das sollst du mir ja sagen.
Ach so, ich dachte du.
Das ist die Frage. Ich würde dich sehen in der Sportart, Fragezeichen.
Ach so. Bogenschießen.
Bogenschießen. Hast du das mal aktiv betrieben oder?
Ja, ich habe mal Zen-Bogenschießen gemacht. Ich habe auch in Band 1 darüber geschrieben. Und da kommst du vielleicht noch hin, wenn du da gelandet bist. Und da geht es darum, den Bogen zu spannen und nicht zu denken. Und einfach loszulassen und den Pfeil fliegen zu sehen und dann den nächsten Pfeil zu schießen. Ich nenne das Vertiefschleunigung.
Vertiefschleunigung, okay. Ich habe einen Podcast von dir gehört, übrigens an der Stelle auch gerne der Shoutout. Matthias hat natürlich auch einen Podcast, Fuchsteufelswild. Und könnt ihr euch auch gerne mal überall, wo es Podcasts gibt, anhören. Und da habe ich eine Folge gehört, da hast du drüber geredet. Und das war wieder so ein typisches Beispiel, ihr Lieben da draußen, dafür, dass ich den ersten Impuls hatte, was erzählt der für einen Scheiß? Und den zweiten Impuls ist aber spannend irgendwie, weil es einfach anders ist. Und der dritte Impuls war halt eigentlich recht, ja. Also, und zwar war das die Folge, in der du erzählt hast, dass es eigentlich völliger Quatsch ist, erst zu zielen und dann zu schießen. Das hat ja so ein bisschen vielleicht auch mit Bogenschießen zu tun, sondern du erzählst, dass du sagst, wie wär's denn, wenn ihr einfach erst mal schießen und danach zielen? Fand ich auch spannend und ja, könnt ihr euch gerne mal anhören, ihr Lieben draußen. Okay, nächste Schnellfrage. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufstehst?
Mein Zehn-Finger-Mantra.
Das da wäre?
Schlau, vollkommen, perfekt, stark, mächtig, liebevoll, harmonisch, wohlhabend, hartnäckig und somit glücklich. Damit mache ich auch Liegestütze.
Also du sagst dir das selbst sozusagen. Guckst da dann dabei deinen Finger an und... Okay. So, du hast jetzt die Chance von mir. Ich habe nämlich eine Zauberkraft in diesem Podcast. Kann ich dir sozusagen ermöglichen, dass du jede beliebige Person, historische Persönlichkeit, die es jemals gab, die schon längst gestorben ist oder die noch aktuell lebt, kennenlernen kannst. Du darfst einen Tag verbringen mit einer Person. Wer wäre das?
Die erste Person, die mir wirklich durch den Kopf schießt, wird wahrscheinlich viele überraschen, ist Bruce Lee.
Ist auch nicht das erste Mal, tatsächlich. Also kam schon mal.
Ah, ja. Okay.
Ist übrigens ein sehr unterschätzter Philosoph, finde ich. Also ist natürlich jemand, der durch seine Körper- und Kampfkunst bekannt geworden ist, aber hat unfassbar kluge Sachen gesagt, ja.
Be water, my friend.
Genau, zum Beispiel. Oder ich nutze sehr gerne in einem Kreativvortrag seine Aussage, nutze, was sinnvoll ist, entdecke, was dir Spaß macht, nutze davon, was sinnvoll ist und werf weg, was du nicht gebrauchen kannst. Also sozusagen mach was Eigenes draus. Fand ich auch immer sehr, sehr cool. Also Bruce Lee, alles klar. Wir sind bei Frage Nummer 9. Und die interessiert mich besonders bei dir. Und ich erlaube dir hier in der Kurz-Schnellfragerunde auch eine lange Antwort, wenn du magst. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du im Moment?
9. Und die Antwort kann ich auch verstärken. Ich bin noch sehr unverstanden und ich fühle mich oft ein bisschen betrübt. Mein Bewusstsein hat sich in den letzten Jahren sowas von dermaßen entwickelt, dass der Verstand bei mir nur noch zur Kontrolle eingesetzt wird, um dem Ganzen den Stempel zu geben, dass das so richtig ist. Ich lebe nach einer Prämisse, die heißt alles für dich. Und die gilt vielleicht auch für dich da draußen. Und das ist die stärkste Überzeugung und auch die schwierigste. Weil wenn alles für dich wäre, dann wäre ja nichts mehr gegen dich. Und diese Überzeugung reift in mir seit ein paar Monaten erst. Und das ist richtig hart für mich, weil die Realität mir immer wieder auch zeigt, es gibt so viele Menschen, die mich nicht verstehen, weil ich nicht schnelllebig bin. Ich bin langlebig. Und das ist ein Unterschied. Das, was heute konsumiert wird, ist immer schnell. Snack-Content, schnelle Auffassung, Goldfisch-Auffassung. Ich saß mal in Spider-Man und meine Lebenspartnerin neben mir und vor mir Generation Z, sagt man ja so. Und die haben dann Second Screen betrieben. Also die haben im Kino gesessen und ihr Handy auch noch gleichzeitig irgendwie benutzen wollen. Das geht natürlich nicht. Multitasking ist wirklich eine Lüge. Aber das musst du für dich erstmal feststellen in deinem Leben. Und ich dachte mir so, wieso schneiden die von Marvel diesen Film so schnell? Und dann wurde mir klar, die Auffassungsgabe liegt bei einem Goldfisch. Und das ist genau der Punkt, wo ich eine Rückbesinnung anstoße, seit Jahren schon. Wenn ich mit jemandem im Kontakt bin, und das kann sein, wir hören uns in meinem Podcast, wir hören uns jetzt hier, wir gucken uns an, wir sprechen miteinander, dann bin ich so im Fokus, dass es für einige Menschen sogar unangenehm ist, weil ich in die Seele blicke und nicht drüber hinaus. Und das ist genau das, was die Eins macht. 9, ja, ich bin glücklich, weil ich es entscheide, glücklich zu sein. 1, Ich bin auf dem Weg, das zu ändern, dass der Verstand mein Bewusstsein wieder empfängt. Und das macht mich noch ein Stück weit unglücklich.
Auf der anderen Seite hast du eine coole Aufgabe sozusagen im Leben, an der Stelle, ja, an der du gerade bist. Ja? Klingt mega, ja, spannend, ohne dass du dafür in den Amazonas fliegen musst oder so. Ich sag mal, das Dschungelabenteuer ist in dir. Finde ich cool, ja. Mhm. Gut, letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst geschenkt hast?
Ich habe jetzt eben, und ich trinke gerade noch, einen sehr leckeren Pu'er-Tee, mhm, mit Hafermilch.
Mhm. Okay, alles klar. So, dann sind wir durch diese Runde durch und ich hoffe, ihr Lieben da draußen habt ein bisschen schon mal einen Eindruck gewonnen von Matthias. Und wir hatten in deiner Biografie, in deiner Heldenreise, waren wir sozusagen, also bin ich jetzt gedanklich irgendwo in der Grundschule, aber dann schon ein Stückchen weiter, Amiga 500. Ich war übrigens Team Atari damals, ja. Ich war schon immer mehr so der Monochrom-Typ an der Stelle, ja, nicht so der Clicky-Bunti. Und ich hatte dann Atari und genau. Also du hast aber diese Geschichte erzählt, dass du sozusagen, und ich weiß nicht, in welchem Alter wir uns da jetzt bewegen bei dir, aber so vielleicht 12, 13, 14, schätze ich jetzt mal, hast du sozusagen auch so diese Dominanz erlebt, was für mich ja auch bedeutet, du hast schon resoniert mit dir selbst. Also viele in dem Alter oder auch jetzt auch in der Retroperspektive würden das ja so gar nicht wahrnehmen, auch nicht so beschreiben wie du. Das heißt, du bist da schon ein Stück selbstsensitiver, glaube ich. Die Frage, warst du schon mit 13? Und ich bin da aber relativ straight in der Vorgehensweise. Ich würde gerne in deinem Lebensweg weitergehen. Sag uns doch mal kurz, in welchem Jahr wir ungefähr sind mit dem Amiga und erklär mal bitte, wie es dann für dich so weiterging.
Also ich bin ja jetzt derzeitig 45 und da waren wir wirklich so um die 12, 13.
Also 92,
13. Vielleicht 13, 14. Mhm.
Okay.
Und das passt schon. Also der Amiga 500 war da der heiße Scheiß.
Ja, genau.
Also ich wollte auch keinen PC. Alle haben gesagt, kauf dir einen PC. Aber da waren die Spiele zu. Die Spiele waren nix. Mhm. Und ich wollte ja spielen. Ich bin ja ein Spielkind gewesen. Also ich wollte ja immer irgendwas erfahren durch das, was ich erlebe, mit anderen oder auch alleine. Und das war genau das, was ich da wollte. Ich bin ja von Natur aus introvertiert und habe das Extrovertierte irgendwann freigekitzelt. Das ist jetzt ein Spoiler, da kommen wir gleich noch zu. Hm. Und durch diese Introvertiertheit habe ich es auch sehr genossen, mich in meinem Zimmer einfach nur einzuschließen, in Anführungszeichen, und nur zum Essen rauszukommen. Um dann die Spiele zu spielen, die ich spielen wollte und bitte nicht gestört werden, weil ich jetzt in diese Fantasiewelt eintauche.
Okay, also ich würde jetzt gerne in einem Block sozusagen diesen Zeitbereich Jugend, Teenager, Ausbildung, ich weiß, und das teaser ich jetzt einfach schon mal an, dass du Mediengestalter auch unter anderem gelernt hast, also ausgebildeter Mediengestalter bist, also diesen Bereich Ausbildung, Jugend, sozusagen mal etwas im Zeitraffer durchzugehen, aber nicht überhastet, weil es ist ja auch oft ein Zeitpunkt im Leben der Gäste hier, der wegweisend ist. Also wo man plötzlich zum ersten Mal, wir nennen das in der Heldenreise, die Aufforderung zum Aufbruch. Also man merkt plötzlich so ungefähr, oh, das ist das Ding, das ist mein Ding. Mediengestalter finde ich geil. Also manche rutschen halt in irgendeinen Job rein, weil es ist zu Hause übernommen haben oder sonst irgendwie. Manche merken in dem Alter schon, was ihre Intention ist und wo sie hinwollen. Wie war das bei dir? Fangen wir mal so mit 13, 14 an.
Ich war im Kindergarten schon immer einer der besten Zeichner. Ich habe noch Zeichnungen von mir, da war ich 5, 6 Jahre alt, mit zwei DIN A3 Blättern. Nee, DIN A4 Blättern, so. Und die kannst du aneinander hängen und du siehst eine durchgehende Unterwasserszene. Du kannst einen Hai erkennen, du kannst einen Rochen erkennen, du kannst alles erkennen. Also es ist schon sehr deutlich, dass ich Realität erschaffen kann durch das, was ich in die Welt bringe. Das war im Kindergarten. Dann war ich in der Grundschule und habe weitergezeichnet. Also ich habe immer meine Kreativität ausgelebt. Entweder introvertiert oder extrovertiert, indem ich das halt in die Welt gebracht habe. Dann war ich in der Kunst, in der Kunst AG in der Realschule. Dann habe ich ein Gestaltungsabitur gemacht und bin dann Mediengestalter nach der Bundeswehr geworden. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt nicht überspringen will, ist ein schreckliches Ereignis für mich damals, denn ich bin zur Mannwerdung gekommen durch den Tod meiner Mutter. Mhm. Und das war mit 20. Und um das Ganze nochmal einzuordnen, die Ausbildung habe ich da noch nicht begonnen. Da war ich gerade bei der Bundeswehr, dass meine Mutter in die Situation kam, sterben zu werden. Sterben zu wollen, sterben zu müssen, wie auch immer. Mhm. Und das hat für mich einen Aha-Effekt ausgelöst, weil ich aus dieser Sicherheit, dieses Urvertrauens in mich von außen, das hat sich verändert. Da durfte ich meine Kraft freisetzen und den Leitwolf in mir nähren, fördern, fordern und führen. Das war ein Entschluss. Ich stand am Bett, habe die Seele aus ihrem Körper verschwinden sehen, die Augen flackerten noch kurz und dann war dieser Entschluss geboren. Mein Vater ist schreiend aus dem Krankenhauszimmer rausgerannt, hat auf dem Flur geweint und geschrien, weil als Mann machst du das ja vor der Tür und nicht vor deiner sterbenden Frau. Und ich bin als einziger dageblieben in einem kalten, leeren Zimmer, denn Tote werden in dieses Zimmer gebracht, wo sie sterben werden.
Vielleicht ist also die Erbsensuppe auch ein Stück weit Rückholen des Urvertrauens, Erinnerung an die Phase, als deine Mutter noch da war und so, ne? Sehe ich jetzt irgendwie auch eine Verbindung. Okay, aber du hast jetzt gesagt, wir sind jetzt im Prinzip, du bist jetzt 20, hast du die Ausbildung zu dem Zeitpunkt schon gemacht? Hast du selbst entschieden, Mediengestalter zu werden? Also du hast ja gesagt, du machst ein kreatives Abitur. Wahrscheinlich warst du da gerade mit dem Abitur fertig dann in der Lebensphase. Weil mir geht's immer darum, so ein bisschen auch die Lebenswege nachzuzeichnen, um zu verstehen, wie ist der Mensch dahin gekommen, wo er jetzt heute ist. Ne? Also Abitur und hast du dann direkt, also Bundeswehr, habe ich rausgehört, Abitur, Bundeswehr, vermutlich danach dann die Ausbildung, oder?
Genau, so war das. Also zu der Zeit der Bundeswehr, deswegen bin ich der Bundeswehr da sehr dankbar. Auf der einen Seite, ich war von zu Hause weg. Ich wollte von zu Hause weg, weil ich wollte nicht erleben, wie meine Mutter das Leben verliert. Weil sie war eine ganz, ganz wichtige Person in meinem Leben, weil sie mir uneingeschränkte Liebe zukommen ließ. Das tue ich übrigens auch für meine Mandanten. Die spüren das. Du spürst das vielleicht, dass ich dich sehr liebe, Wolfgang. Und das ist genau das, was ich da erfahren habe. Der Tod ist auch ein Stück weit die Liebe. Du musst etwas sterben lassen, damit du vielleicht reifen kannst. Und das war auch immer mein Gedanke damals, dass ich gesagt habe, okay, bei der Bundeswehr bin ich von zu Hause weg und ich muss diesen schleichenden Prozess nicht miterleben, sondern ich kann das einfach von der Ferne aus ausblenden. Gleichzeitig war es so, dass die Bundeswehr mein Hirn so dermaßen gedumpfigt hat, weil es war einfach langweilig. Also ich stelle mir das so vor, dass die meisten Unternehmen mit ihren Mitarbeitern so umgehen oder die meisten Mitarbeiter mit ihren Unternehmen so umgehen, dass sie sich einfach zu Tode langweilen und es gar nicht mitkriegen, also gar nicht richtig leben. Und das war für mich dieser Bundeswehr-Aspekt. Ich kam aus dem Gestaltungsabitur, war also ein Top-Kreativer mit langen Haaren und durfte zur Bundeswehr meine Haare opfern für die Distanz.
Kann ich relativ gut nachvollziehen. Und was ich spannend finde an der Stelle ist, dass es gibt eine Parallele der Heldenreise, die ich ja hier sozusagen als Blaupause unter dieses Gespräch immer lege, und dem, was du gerade sagst, dass Sterben auch wieder Anfang ist und Anfang wieder Sterben ist und Tod Liebe ist und Liebe Tod ist und so weiter. Denn die Heldenreise ist auch iterativ, die ist nie zu Ende. Also auch eine Geschichte ist eigentlich nicht zu Ende sozusagen. Also da gibt's viele Parallelen, finde ich total spannend. So, jetzt sind wir irgendwo in deinem Lebensabschnitt, Ausbildung, Bundeswehr hinter dich gebracht, vermutlich irgendwie ausgesessen sozusagen und synaptisch überlebt. Ich glaube, körperlich war da eher das geringere Problem, eher die Synapsen, dass du die Zeit durchhältst. So würde ich dich einschätzen. Wie ging es dann weiter?
Also Bundeswehr, wie gesagt, Tod Mutter, dann Ausbildung. Und in der Ausbildung habe ich dann gemerkt, dass ich als kreativer Mensch, als hochkreativer Mensch und als hochsensibler Mensch wieder mal unterfordert bin. Denn ich habe eine Ausbildung in einer Druckerei gewählt, weil ich für die Werbeagenturen anscheinend nicht kreativ genug war, was ein Irrglaube ist, den ich gleich auflösen werde. Und dann saß ich in dieser Druckerei und durfte Visitenkarten mit Quark Express eintippen. Das war meine Aufgabe. Und von Kreativität war da nicht so viel zu spüren. Und immer, wenn ich dann kreativ sein durfte, dann blühte ich auf. Das war aber sehr selten der Fall. Also das heißt, ich habe mein Heil im Metal, im Rock und in den Diskotheken gesucht. Weil zu der Zeit sah ich ungefähr so aus wie heute. Ich hatte schulterlange Haare, diese waren schwarz gefärbt. Nach einer gewissen Zeit war ich dann dem Metal sehr zugehörig und war freitags und samstags jeweils in der Disco, um meinen Kopf wenigstens ein bisschen zu erden.
Also ein bisschen Flucht vom Alltag an der Stelle dann auch.
Ja, absolut. Also es war so, der Alltag war für mich ein nötiges Übel. Ich bin morgens aufgestanden, von wegen Eintagsleben. Ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, ja toll, jetzt gehe ich da wieder hin und darf da wieder Visitenkarten schrubben. Und mich da in den Keller verziehen und mich von meinem Chef anmaulen lassen, der rechte Tendenzen hatte. Ich hatte einmal einen schwarzen, langen Ledermantel an, den ich mir von meinem ersten Ausbildungsgehalt in Köln gekauft habe. Und dieser schwarze Ledermantel bedeutete mir sehr, sehr viel. Und irgendwann kam er runter und sagte, ach, den hatte mein Opa auch. Das ist doch ein NS-Mantel.
Ja, die Assoziation
oder SS-Mantel.
War anders als bei dir, ja, verstehe ich. Ja. Okay, ja. Jetzt musst du mir ein bisschen helfen, lieber Matthias, weil das sind jetzt aktuell noch zwei Puzzleteile. Da ist ein Lebenslauf bis an den Punkt, den wir gerade besprochen haben, der relativ normal ist. Ja. Und irgendwann wurdest du ver-rückt. Irgendwann bist du in eine andere Ecke gekommen, in der du heute bist. Von dem Menschen, den du gerade beschreibst, aber ich finde schon, es gibt sehr gute Tendenzen und Anzeichen. Also ja, sowohl die Erbsensuppe wie der Ledermantel, wie auch sozusagen die Amiga-Dominanz, weist alles schon so ein bisschen in die Richtung, wo wir heute sind. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal so, also der wichtige Punkt, die wichtige Weggabelung, da fällt mir jetzt nicht die richtige Frage ein, um zu sagen, wann ist das passiert? Vielleicht hilfst du mir da ein bisschen und sagst, okay, da gab es also diesen Menschen, der in seinem erlernten Beruf relativ unglücklich war. So will ich es mal nennen jetzt. Ja, vielleicht ab und zu mal kreative Highlights hatte, ansonsten Privatleben hatte. Und irgendwie ist ja jetzt heute der Mensch, der sagt, angekommen im Leben, mein Weg angekommen. Das ist ja eines dieser Statements, die du im Buch auch immer wieder mantraartig wiederholst und auch im Podcast und so weiter. Also mein Weg angekommen. Und jetzt bauen wir mal die Brücke von diesem Menschen, über den wir gerade gehört haben, hin zu dem Menschen, der heute vor mir sitzt.
Die Brücke ist sehr einfach. Ich habe die Steine schon alle hingelegt. Jetzt müssen wir nur noch den Mörtel dran machen. Als meine Mutter gestorben ist, ist mein Muttersöhnchen, mein Leitwolf, ganz schön in den Hintergrund gerückt. Denn ich habe entschieden, so will ich nicht sein. Der Mensch, der ich vorher war, ist mit meiner Mutter gestorben. Und als ich aus dem Krankenhaus raus bin und meinen Vater weinend auf dem Flur gefunden habe, wusste ich auch, okay, mein Vater, der vorher mein Leitwolf war, ist nicht mehr mein Leitwolf. Ich werde jetzt der Leitwolf für mich und für das, was ich wichtig finde in diesem Leben. Und habe dann angefangen zu kochen, habe dann angefangen, mir die Situation so zu drehen und zu bauen, wie ich das will, habe angefangen, Bücher zu lesen, unter anderem Der Pfad des friedvollen Kriegers, ein weiterer Buchtipp von Dan Millman, Ein ganz, ganz großartiges Buch, hat mich sehr lange begleitet. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Wer will ich denn sein für diese Welt? Wer willst du denn sein für diese Welt? Diese Frage stelle ich dir ja da draußen. Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann sollten wir bitte reden. Ich bitte dich darum, weil ich könnte diese Frage möglicherweise nicht für dich klären, aber du mit mir. Und diese Frage stand im Raum. Und als der Tod mich initialisiert hat, habe ich entschieden, jetzt suche ich mir Mentoren. Und das waren Bücher, das waren Menschen und es waren Ereignisse.
Bevor wir jetzt nochmal, und das ist mir tatsächlich auch echt ein Anliegen an der Stelle, genau das zu tun, was ich normalerweise im Podcast nicht mache, nämlich tatsächlich nochmal sozusagen über dein Produkt, wobei das Wort absolut unpassend ist, sondern über dich und das, was du bist und das, was du den Menschen antust, ja. Ja, indem du sie von Leid mit D zu Leid mit T-Wölfen versuchst zu transformieren. Bevor wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was ja sozusagen so wie eine Art Pitch ist, aber ich mache es sehr, sehr gerne, weil das ja dich ausmacht, würde ich trotzdem noch mal gerne so die eine Szene haben, über die wir eigentlich in Verbindung gekommen sind. Und das muss ich noch erzählen, das war zu Zeiten, als es noch Social Audio bei LinkedIn gab, also irgendwann im letzten Jahr, hörte ich zufällig ein Social Audio, was ich zufällig immer mache. Also ich springe auch wahllos in Social Audios, deren Thema mich überhaupt nicht anspricht, weil ich mir denke, okay, wo kann ich einen fremden Impuls herkommen als außerhalb meiner Bubble, ja, also außerhalb meiner Komfortzone, auch meiner synaptischen Komfortzone. Also bin ich in einen Podcast gesprungen, in Social Audio gesprungen und da warst du mit jemand anderem auf der Bühne und du hast gerade diese Geschichte erzählt, die ich ja auch schon angeteasert habe vorhin, dass du ein BDSM-Foto-Fail hattest, so würde ich ihn jetzt mal nennen, und wie der auch deinen Weg begleitet hat, weil das Schöne an der Geschichte war, natürlich hat man ein Stück weit Voyeurismus und ich hoffe, ihr da draußen auch, in dem Moment, als ich das Wort vorhin gesagt habe, sind bei euch wahrscheinlich auch diverse Synapsenbereiche in Wallung geraten, aber das Schöne an der Geschichte war nachher das Fazit und so, wie du es erzählt hast, und vielleicht kannst du doch noch mal ein Stück weit hier für den Podcast das rekapitulieren und noch mal erzählen.
Kann ich sehr, sehr gerne, und du erinnerst dich wahrscheinlich auch daran, weil ich werde das ähnlich machen. Mhm. Ich war nach der Ausbildung als Mediengestalter ziemlich lost. Also ich wusste nicht so ganz genau, was mache ich denn jetzt, weil Werbeagenturen wollten mich nicht, weil ich in der Druckerei gelernt hatte. Das heißt, ich war für diesen Markt uninteressant. Ich war ja nicht kreativ genug. Und gleichzeitig wollte ich aber meine Qualitäten als Mediengestalter in die Märkte bringen und habe dann bei der Obi-Gruppe angefangen, Lux Tools, und durfte dann meine ersten Sporen mir da verdienen, indem ich einem Chef unterstellt war. Schönen Gruß geht raus an den Herrn Menk. Und der Herr Menk war ein ehemaliger Agenturist, der dann die Sicherheit im Konzern gesucht hat und auch gefunden. Gleichzeitig war der Opportunist. Und das war eine sehr, sehr starke Kombination. Also er wusste ganz genau, wie er sich behaupten muss. Also ein idealer Chef für damalige Verhältnisse. Und ich kam da an und er sagte, was willst du denn verdienen? Und ich sagte so, oh, ich hab mir echt Gedanken gemacht. 1850 D-Mark. Und dann guckt er mich so an, schiebt seine Brille runter, tippt in den Rechner rein, rechnet so los, guckt mich wieder an, schiebt die Brille wieder hoch und sagt, okay, Herr Fuchs, das machen wir. Und ich so, scheiße.
Zu billig.
Ah, Verhandlungstechnik habe ich nicht drauf. Ich habe ihn beim Austritt gefragt, was ich denn verdient hätte. 2500 D-Mark.
Okay.
Wäre sein Maximum gewesen. Ich war also die rechte Hand vom Chef und habe mich zu dieser Zeit, weil mir so langweilig war, 8 Stunden haben die anderen für die gleiche Tätigkeit gebraucht, die ich in 4 gemacht habe, hatte ich 4 Stunden Zeit, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Und das habe ich dann getan. Ich habe das Internet nach BDSM durchgesucht. Denn ich hatte irgendwann bei einer meiner Verwandten habe ich ein Buch über BDSM gefunden und eine Weekend. Weekend, weiß gar nicht, ob das Magazin noch gibt. Das war ein Magazin für Paarkontakte und auch andere Kontakte. Und es war sehr explizit. Also die Bilder waren auch pornografisch. Die waren nicht Liebelei und
nicht pralinemäßig.
Dr. Sommer oder pralinemäßig, genau. Und das hatte mich fasziniert. Und ich hatte zu der Zeit eine Beziehung zu einer wunderschönen Frau in Bayern, also eine Fernbeziehung. Und wir haben uns dem Thema immer mehr genähert, weil ich auch diese Art habe, andere zu begeistern und dann mitzureißen. Und die wollen aber mitgerissen werden. Und sie wollte mitgerissen werden. Und dann habe ich 4 Stunden pro Tag genutzt, um mein Unterbewusstsein mit BDSM zu puffern oder beziehungsweise aufzuladen und bin dann zu ihr geflogen. Hatte aber vorher mit einer anderen Dame diverse Aufnahmen gemacht mit einem Fotografen aus dem Bereich, der auch den Smart Club, Smart SM Smart Club in NRW leitete, soweit ich weiß. Der war auch Fotograf. Und der hat super geile Fotos gemacht, die ich immer noch habe. Und die habe ich aber auf den Server hochgeladen, auf dem Firmenserver. Das ist heute so witzig. Auf dem Firmenserver, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, diese Bilder hochzuladen. Zu der Zeit war das echt kostspielig. Und habe sie ihr geschickt. Und dann war ich mit ihr zugange, war wunderschön, alles toll. Kam wieder, eine Kollegin kam rein, die mich sehr mochte und sagte, lösch die Bilder. Lösch die Bilder. Und ich wusste sofort, instant, Angriff, Flucht, Todstellen, kognitiver Nebel, boom. Ich war sofort im, scheiße, die Bilder, ich hatte sie auf dem Rechner gelassen. Ich bin an den Rechner, wurde von allen schon so ein bisschen beäugt, ich habe das gespürt, bin an den Rechner, wie im automatischen Modus, lösch die Bilder und wusste schon, es ist zu spät. Dann rief mich mein Chef rein, nach dem Urlaub, direkt.
War das dieser Fuchs, der auch mit dir die Gehaltsverhandlung gehabt hat?
Genau, okay. Deswegen habe ich das erzählt, damit ihr so ein Bild habt, wer das ist. Die Tür ging zu, ich kam rein, ich so, ja, hallo. Und er so, was haben Sie denn da gemacht? Wie so ein Vater, ne? So, was haben Sie denn da gemacht? Ich so, was habe ich denn gemacht? So ganz unschuldig. Ja, Sie haben so Bilder mit Lack und Latex und tralala auf den Server hochgeladen. Ich so, ach, Sie haben die auch gesehen? Ja, und alle anderen auch. Und ich so, wie alle anderen auch? Ja, die halbe Firma. Von wegen nackt, ne? Also ich wurde immer wieder vom Leben ermutigt, sei nackt, zeig den anderen, wer du bist, ja? Und dann sagte er, ich sag Ihnen das jetzt ganz im Vertrauen. Sie haben hier richtig Scheiße gebaut, aber die Bilder sind richtig geil.
Genau, daran erinnere ich mich auch, ja, dass du das damals auch erzählt hast.
Und ich so, wie jetzt? Ja, Sie haben hier Feinde im Unternehmen. Also wirkliche Feinde, die mögen Sie gar nicht. Die wollen Sie weghaben. Und ich schütze Sie ein bisschen. Aber bitte lassen Sie sich nichts mehr zu Schaden kommen. Dann bin ich an meinen Rechner gegangen und habe, wirklich ungelogen, Wolfgang, 8 Stunden in diesen Rechner geguckt und die Maus von links nach rechts geschoben. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur die Maus von links nach rechts geschoben und war einfach komplett tilt. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe einen meiner besten Freunde angerufen, in dem Wald, in dem ich mich immer wieder befunden habe, um Energie zu tanken, und habe ihn gefragt, was die Scheiße soll. Und dann sagte er, wenn du doch schwul wärst, das werde ich nie vergessen, da bin ich ihm ewig für dankbar, dann würdest du das doch sagen. Dann sage ich, ja. Wenn du BDSMler wärst, dann würdest du das doch sagen. Dann sage ich, ja. Ja, dann weißt du, was zu tun ist. Und dann war ich wieder richtig gut drauf, weil jetzt kommt Folgendes. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das denn umdrehen? Wie kann ich die denn konfrontieren, die Personen? Und das habe ich getan. Ich bin am anderen Tag in das Unternehmen gegangen, habe jede Person darauf angesprochen, wie denen die Bilder gefallen haben. Und das war phänomenal, weil ich bin ganz offensiv damit umgegangen. Ja, ich mach das. Ja, ich bin das. Ja, das war scheiße. ja, ich würde es nie wieder tun, aber ja, ich bin das. Und dann habe ich eine Kollegin, wo ich wusste, die ist opportun, die ist so hintenrum, sagte so, und, wie haben dir die Bilder gefallen? War es ein bisschen geil? Ja, hat sich angetörnt? Welche Bilder? Ich so, du weißt ganz genau, welche Bilder ich meine. Wo ich mit meiner, hat dir das Bild am besten gefallen oder das Bild? Und ich habe in ihren Augen gelesen, weil ich mich da schon mit Mikromimiken auseinandergesetzt hatte, dass sie lügt. Und dann sagte ich, du hör mal, du kannst die Bilder auch gerne von mir haben, ich kann sie dir ausdrucken. Und das habe ich mit jeder Person getan. Und jetzt kommt der allerkrasseste Moment. Ich stehe in der Küche und es kommt die hübscheste Frau des ganzen Unternehmens, eine blonde Schönheit, auf mich zu und sagt, wow, haben mich die Bilder angeturnt. Und seitdem hatten wir dann in der Küche eine BDSM-Community, die sich getroffen hat, um darüber sich auszutauschen.
Also, ja. Was ich damals als Fazit noch mitgenommen habe, also danke nochmal für die Geschichte und für die Offenheit, auch jetzt wieder. Du bist ja da auch nackt, was das angeht, und gehst damit raus. Was ich damals mitgenommen habe, und das hat mich wirklich im Herzen berührt, also diese Geschichte ist natürlich A, lustig, B, ist das, glaube ich, ein Musterbeispiel für Authentizität, wenn ein Mensch einfach sagt, das bin ich. Vielleicht sollten wir alle viel häufiger einfach ungeschminkt sagen, das bin ich, und nicht versuchen, irgendwelche Rollen zu spielen. Das war so das Learning. Aber was mein Hauptlearning war, das hast du so gar nicht jetzt gesagt, war, dass du festgestellt hast im Nachgang, es hat sehr selektiv für dich gearbeitet, dieses Momentum, diese Nacktheit, dieses, ich hab mich sozusagen geoutet, sag ich jetzt mal, unbewusst, und hat die Spreu vom Weizen getrennt. Also du hast festgestellt, okay, ein paar Leute haben dich vermutlich dann weniger oder noch mehr nicht gemocht, die dich vorher auch schon nicht mochten, aber ganz viele sind auf dich zugekommen und haben gesagt, okay, war jetzt so oder finde ich einfach cool. Manche haben vielleicht auch gar nichts gesagt, ist ja auch in Ordnung, ja. Aber eben manche kamen auch und haben proaktiv dich angesprochen drauf und es entstand ein Dialog, der nie entstanden wäre, wenn die Bilder nicht hochgeladen worden wären. Also das war so mein Ding, dass in jedem, in Anführungszeichen, negativen Moment, und ich kann mir vorstellen, wenn man aus dem Urlaub oder von wo auch immer kommt und man sagt, lösch die Bilder, dass dann erstmal die Herzfrequenz hochgeht und das ist erstmal nicht schön, so oder so, ja. Du wirst ja in eine Situation gestoßen, die wirklich aufregend ist an der Stelle und fühlst dich auch erstmal irgendwie so wie am Pranger. Aber nichtsdestotrotz hast du am Ende in der Retroperspektive sehr viel daraus gewonnen und gelernt. Und das fand ich so schön an der Geschichte. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass du nochmal uns daran teilhast nehmen lassen. So. Und jetzt würde ich aber gerne zum Heute kommen, denn wir sind schon wieder bei einer Stunde und ich wusste das, dass es heute auch länger wird. Ich habe bei Behind the Story auch nie ein Zeitlimit, also das ist gar kein Drängeln jetzt, sondern einfach, ich würde trotzdem gerne, weil ich dein heutiges Ich, diesen Mentor, diesen Menschen, diesen Leitwolf mit T, so mag, ja, würde ich gerne noch ein bisschen auf heute reflektieren. Du bist Autor, du hast Bücher geschrieben, du bist Podcaster, du verdienst dein Geld im Wesentlichen, wenn ich das richtig verstehe, mit Mentoring, mit Coaching, mit Begleitung von Menschen. Erzähl uns doch jetzt noch mal so ein bisschen für die Menschen, die bis jetzt dran geblieben sind, was hat es denn mit diesen Leitwölfen mit D und Leitwölfen mit T auf sich und warum bist du überhaupt auf die Welt gekommen, um das zu tun?
Bevor ich das tue, möchte ich gerne noch einen Loop, den wir aufgemacht haben, ganz am Anfang, beenden. Mhm. Du hast mich geoutet auf LinkedIn als BDSMler. Ich habe das in einem geschlossenen Raum getan, der nicht aufgezeichnet wurde. Und darüber haben wir dann unsere Freundschaft begonnen. Mhm. Indem ich dich konfrontiert habe, dass ich das am Anfang richtig scheiße fand. Dann habe ich mich erinnert und habe gedacht, steh dazu. Dann sollen das doch alle wissen. Ist doch okay, dann kommen auch die Richtigen auf mich zu. Deswegen bin ich dir im Nachhinein total dankbar, dass du mir diesen Entwicklungsschritt nicht nur ermöglicht hast, sondern dass mein Leitwolf in mir, und dann kommt die Überleitung schon, meinem Leitwolf, der ja immer noch da ist, aber seinen Platz hat, nochmal gezeigt hat, oh, da geht noch eine Stufe drüber. Du kannst noch mehr von dir zeigen, ohne dass du dich dadurch diskreditierst oder schlecht fühlst.
Also vielleicht kurz zur Erläuterung, ich will es gar nicht rechtfertigen, ich will es nur erklären, aber ich bin ja in diesen Podcast, in diesen Social Audio Raum gekommen bei jemanden, der dort Initiator war, den ich gar nicht kannte. Und dann habt ihr darüber geredet und ich habe diese Story fest mitbekommen. Und ich dachte natürlich, es war ja ein öffentlicher Raum, da konnte ja jeder rein und raus. Es war ja also keine geschlossene Gruppe in dem Sinne, wie du es jetzt gesagt hast. Aber es ist ja auch völlig egal, weil es geht gar nicht darum, das in irgendeiner Form zu relativieren, sondern ich fand diesen Umgang von dir mit dieser Geschichte so in dem Stil, wie du es eben erzählt hast, so explizit. Und deswegen habe ich in einem Post gesagt, ich finde Social Audio super, weil so Menschen wie der Matthias Dinge erzählen, die du sonst nirgendwo hörst und nie kennenlernst, wie zum Beispiel so ein BDSM-Abenteuer. So kam das dann. Und ich fand auch deine erste Reaktion verständlich und gut. Und ich fand unseren Austausch danach extrem schön, weil wir offen, vorwurfsfrei und ehrlich unsere Perspektiven ausgetauscht haben, was ich sehr, sehr mag im Leben. Ja, also wenn Menschen einfach auch mal ergebnisoffen Dinge austauschen. Und im Ende habe ich dann auch gedacht, war es ja eigentlich sozusagen die Ich-lade-Bilder-hoch-Situation-Light. Also du warst ja schon erfahren in dieser Situation und hast dann nochmal gemerkt, oh Mist, jetzt ist das wieder sozusagen veröffentlicht, es lag wieder auf einem Server. Du hattest das diesmal selbst noch nicht mal richtig aktiv hochgeladen und das war ich in dem Sinn sozusagen und das hat uns zusammengeführt und auch da wieder in der Retroperspektive, wenn man offen mit umgeht, wenn man ehrlich ist. Ich meine, wenn du gesagt hättest, hier, du bist ein Arsch, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, hätte ich das auch verstanden, ja. Aber so sind wir in den Dialog gekommen und ich glaube, da haben wir beide was davon. Also ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr schöne Essenz des Lebens, dass man offenen Dialog immer für sowas nutzen kann. Aber danke für das Schließen des Loops.
Genau, das war mir wichtig, dass ich das jetzt nochmal öffentlich bekunde, dass ich dir darüber sehr dankbar bin. Mhm. Weil das ist nämlich jetzt auch Teil meiner Markenidentität geworden. Ich bin ja jemand, ich bin grenzbefreit. Das heißt, immer wenn ich eine Grenze feststelle, dann räume ich die weg. Und das ist halt etwas, was Menschen bei mir wollen. Und da sind wir jetzt bei meiner Philosophie. Mhm. Der Weg zum Leitwolf-Bewusstsein ist in meinen drei Büchern in der Leitwolf-Trilogie verankert. Und ich möchte das so aufdröseln, dass du es da draußen möglicherweise nicht nur verstehst, sondern vielleicht so gerade verstehst und dein Unterbewusstsein aber sagt, ja, richtig. Ja, genau. Mhm. Die meisten Menschen, genauso wie ich, lebten in der Vorhölle. Die Vorhölle ist der Ort, wo du nicht weißt, wer du bist, nicht weißt, wo du hingehörst und nicht weißt, wem du was erzählen darfst, weil du ja vielleicht immer angegriffen wirst von allen Seiten, wenn du dich denn zeigst. Wie in der Sauna, wenn du die verlässt, dass du rauskommst und sagst, jetzt zieh aber mal den Bademantel an. Wir wollen jetzt da nichts baumeln sehen. Und das ist genau dieser Punkt, wo ich mir denke, wieso macht man das denn? Wir sind doch sowieso alle nackt. Es gibt Menschen, und da zähle ich mich zu, die sehen sowieso in die Seele. Also von daher bist du sowieso nackt. Dann sag doch auch, wer du bist und zeig mir, wer du bist. Diese Vorhölle habe ich umgetauft in das Leitwolf-Labyrinth. Und du irrst dich. Weiter. Und dieser Satz, der geht knallhart in dein Unterbewusstsein. Auf der anderen Seite gibt es den Weg zum Leitwolf-Bewusstsein. Und dieser Weg ist immer gleich. Das ist mein Weg und ich bin angekommen. Das heißt nicht, dass es dein Weg ist. Das heißt einfach nur, es ist ein Weg, den ich gegangen bin, den ich zurückgehe, dich an die Hand nehme. Wir stoppen die Selbstsabotage im ersten Step. Dann kommt die Beeinflussung in die Erkennbarkeit, das heißt für dich und andere. Und im letzten Schritt kommt die Manipulationsfreiheit, die du dann leben darfst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Wolfgang. Die meisten glauben, dass sie sabotagefrei sind, beeinflussungsfrei und manipulationsfrei. Und ich behaupte das noch nicht mal, dass ich das wäre, sondern ich bin es. Und die, die das testen wollen, können das gerne tun. Denn ich glaube auch, dass einem Leitwolf verkaufst du nichts mehr. Und verkaufen ist ein ganz, ganz wichtiger Sabotage-, Beeinflussung- und Manipulationsprozess. Wenn du aber merkst, wie jetzt zum Beispiel bei dir, mein lieber Wolfgang, hey, ich möchte deine Bücher kaufen, schreib mir eine Rechnung. Was habe ich denn getan? Ich lebe, wer ich bin. Ich sage das, was mein Bewusstsein, mein Leitwolf-Bewusstsein mir übermittelt und äußere das. Du redest gar nicht mit Matthias im eigentlichen Sinne, sondern das, was ich dir erzähle, ist die Heldenreise von Matthias, aber das Leitwolf-Bewusstsein hat sich dadurch erst entfalten können. Die meisten reden mit dem Verstand und ordnen ihre Worte dann. Meine Ordnung passiert im Bewusstsein und wird dann gesendet. Ich überlege nicht.
Also für die Menschen, die jetzt draußen sind und sich noch nicht so intensiv beschäftigt haben mit dir und dem, was du tust, erklär doch vielleicht mal zwei Begriffe so auf der rationalen Ebene. Ich weiß, dass das für dich so ein bisschen mentale Folter ist, aber so brech's mal runter. Erklär mal kurz die Gründeliste, wobei der Name schon gut ist, weil der sagt eigentlich, um was es geht, ja? Die Gründeliste. Und was ich auch gerne noch mal hätte von dir, wäre ein Beispiel für diese Selbstsabotage. Denn du sagst ja, eigentlich leben wir alle heute im Wesentlichen, wir als Community, die Menschheit, sag ich jetzt mal, eigentlich in einem Modus der Selbstsabotage. Sag doch bitte noch mal was zur Gründeliste und zur Selbstsabotage, wenn das so geht, verkürzt.
Ja, gar kein Thema. Ich habe 12 Leitmodelle aufgebaut. Die findest du in Band 2 und Band 3 und in Band 1 eingestreut. Und im Gegenzug gibt es ein Leitmodell. Und das ist die Gründeliste. Das ist das einzige Führungsinstrument, was die Selbstsabotage erhält. Und diese Führungsgeschichte erzählst du dir immer wieder, die basiert auf 10, 12, 13 Gründen. Und ich empfehle jedem, einfach eine Liste aus dem Unterbewusstsein auf ein Blatt zu rotzen. Und zwar nicht zu überlegen, sondern einfach nur zu schreiben. So wie ich rede, darfst du schreiben. Und so wie ich schreibe, darfst du reden. Nimm einfach ein Blatt, schreib 13 Gründe auf. Oben drüber schreibst du ein einziges Wort, weswegen du das tust. Und diese 13 Gründe sind 13 Überzeugungen. Und diese Überzeugungen werden dich überraschen. Sie werden dich vielleicht nachdenklich machen. Sie werden dich vielleicht sogar zum Zorn verführen oder sie werden dich wütend machen. Aber das ist die absolute Kompetenz deines Leitwolfes. Denn der verliert sein Führungsinstrument, wenn du die Gründeliste geschrieben hast, dir bewusst darüber wirst, dass du das wirklich glaubst und jetzt kommt das Allerbeste, verbrennst. Dadurch verliert dein Leitwolf sein Führungsinstrument über dich. Und damit ist die Selbstsabotage gestoppt. Und wenn du das alleine machen willst, mach es jetzt. Nimm dir das jetzt vor. Ein Wort, 13 Gründe, verbrennen. Das ist, verbrenne deine Gründeliste.
Genau. Und damit hast du ja im Prinzip auch die Selbstsabotage schon ein Stück weit erklärt. Also danke dafür. Ja, wir könnten thematisch in das, was du machst, so tief eindringen. Ich glaube, für euch da draußen einfach an der Stelle, ihr habt, glaube ich, einen guten ersten, allerersten oberflächlichen Eindruck. Also von diesem Eisberg Matthias, der da durch die nordischen Gewässer schwimmt, das war wirklich nur die oberste Spitze des Ganzen. Trotzdem bleibe ich ja immer sehr beharrlich bei meiner Storytelling-Heldenreise und würde noch mal auf dem Weg, du hast es schon genannt, aber ich möchte das immer explizit rausarbeiten, möchte ich sagen, gibt es auf deinem Weg Mentoren? Und Mentoren empfinde ich als Menschen, die sagen, zum Beispiel, Matthias, da haben sie Mist gebaut mit den Bildern, aber die waren geil. Das ist für mich Mentorship. Also da ist jemand auch offen, ehrlich und sagt dir, okay, er sagt nicht, geh diesen Weg weiter, bau weiter so eine Scheiße, lad weiter Bilder hoch, geh raus und konfrontier die Menschen mit deinem Privatleben. Sei nackt, wann immer du nackt sein willst, das sagt er nicht. Aber im übertragenen Sinne hat er dir das Signal gegeben an der Stelle. Und oft kommen solche Menschen in unserem Leben zu kurz. Deswegen möchte ich jetzt einfach, weil Mentoren ein wichtiges Element jeder Heldenreise sind, dir die Gelegenheit auch nochmal geben zu sagen, gibt's Mentoren in deinem Leben, wo du sagst, da bin ich ewig dankbar für?
Es gibt so einige, die ich erwählt habe. Ich habe irgendwann mal, ich werde so zwei, drei nennen. Ich habe irgendwann mal von Robert Betz einen Satz gehört. Suche dir deine Eltern neu aus. Und dann habe ich angefangen, meinen leiblichen Vater und meine leibliche Mutter an den Platz zu setzen, wo sie für mich hingehören, und habe mir dann Väter und Mütter gesucht. Und das habe ich immer wieder getan, jahrelang. Ein Mentor war der Vater einer meiner Lebenspartnerinnen. Und mit dem habe ich mich persönlich getroffen. Und der sagte: Matthias, hör auf zu lesen. Und ich sagte so: Wieso soll ich aufhören zu lesen? Das ist doch genau meins. Ich habe mir eine Challenge gesetzt, dass ich 30 Bücher im Jahr lese, zum Beispiel. Das habe ich dann auf 40 hochgezogen. Ich wollte einfach das ganze Wissen in mir vereinen und dann neue Modelle kreieren, was ich ja dann auch getan habe. Aber das ist jetzt schon ein Spoiler, denn dieses Gespräch war so: Wir haben uns in Köln getroffen und er ist eine erfahrene Führungskraft in einem großen, ich nenne es mal Unternehmen, mit mehreren tausend Mitarbeitern. Sehr erfahrene Führungskraft und sehr kantig und sehr anerkannt, weil er so kantig war. Ein Leitwolf. Und der sagte: Hör auf zu lesen. Und ich dachte wieder: Wieso? Schreib deine eigenen Bücher. Und ich so: Wieso? Ich weiß noch nicht genug. Ich muss noch mehr wissen, bevor ich überhaupt anfangen darf zu schreiben. Und sagt er: Nein, du weißt schon das, was du wissen musst. Hör auf zu lesen und schreibe es mit deinen Worten. Dein Fokus muss von innen nach außen. Boah, ich stand da und dachte: Wow, fühle ich mich gerade klein. Und in diesem Moment entschied ich: Ich werde mich abstinent machen von Büchern, die mich beeinflussen, sabotieren und manipulieren. Und habe dann aufgehört zu lesen. Ich habe kein einziges Buch mehr gelesen über Jahre, um mich nicht ablenken zu lassen, von meinem Fokus die Leitwolf-Trilogie ins Leben zu bringen. Hätte ich parallel andere Bücher gelesen, wäre das immer wieder eingeflossen, weil ich neue Informationen bekommen hätte, die dann ins Buch eingeflossen wären. Was ich aber getan habe, ist, vom Leben zu lernen. Ich habe mir immer wieder durch das Eintagsleben auch Mentoren gesucht für einen Tag, die mich dann initialisiert haben, gewisse Dinge zu leben, zu leisten und zu erfahren. Und dann habe ich sie wieder abgesetzt. Wenn du so willst, an einem Tag einen Vater, eine Mutter. Und das ist dann in meine Bücher geflossen, aber nicht das Wissen konserviert von anderen, was vielleicht schon überholt ist, weil es zu alt ist, weil ein Buch Jahre braucht, um zu reifen. Meine Trilogie hat 7 Jahre gebraucht, um zu reifen. Ich habe letztes Jahr das letzte Buch veröffentlicht und da gibt's noch eine kleine Geschichte. Ich hatte einen Ghostwriter, der meine Bücher verständlicher machen sollte. Danach war aus meinem Staccato, wie du das im ersten Buch findest, aber nicht mehr in dem, was jetzt aktuell da ist, sondern in denen, die du auf Medimops und Co. finden wirst, da ist das noch so, da ist das noch nicht passiert, hat er diese Bücher mit Blümchen und Bäumchen und Tierchen versehen. Und dadurch wurden die Sätze so lang und so kleine Geschichten in der Geschichte, dass der Fokus wieder rausging. Deswegen habe ich letztes Jahr mich hingesetzt und habe die ganzen Blümchen mit meiner Sense rausgekattet, habe aber die Samen drin gelassen. Und jetzt sind die Bücher genau so, wie sie sein sollen. Sie haben die Möglichkeit, bei jedem Satz zu stoppen. Kannst gleich was dazu sagen, bitte, Wolfgang, wie du das empfindest. Das interessiert mich brennend. Und das auch hier in diesem Podcast und unbeschönigt. Sie haben die Möglichkeit, nach jedem Satz zu stoppen, weil es gibt Sätze, die werden dich so unterbewusst befeuern, dass du sagst, ich muss das Buch weglegen. Nicht die ganze Geschichte, nicht der ganze Leitgedanke, sondern nur ein einziger Satz. Weil ich darauf Wert gelegt habe, dass es diese Sätze für dich gibt. Und als ich das rausgestrichen habe, als ich das rausdestilliert habe, als mein Fokus mit einer Präzision wieder da reingegangen ist, mit Liebe für dich, du, die und der, der es lesen wird. Du kannst es nicht lesen, du wirst es mit deinem Unterbewusstsein aufsaugen und spüren, was ich meine. Dann war es richtig. Und jetzt konnte ich die Finger davon lassen.
Mhm. Also das ist auch meine Perspektive, die habe ich dir ja auch schon persönlich in der Nachricht gegeben. Ich hatte ja den Fehler gemacht, den ersten Band der Trilogie mit in den Urlaub zu nehmen, sozusagen als Urlaubslektüre. Da hast du mich auch eiskalt reinlaufen lassen in das Messer, aber finde ich auch okay. Und ich habe gemerkt im Urlaub, nee, es funktioniert überhaupt nicht. Ich kann mich nicht auf die Strandliege legen und Matthias Buch lesen. Das funktioniert nicht. Es ist tatsächlich so, dass es, also bei mir funktioniert das. Das macht sehr viel mit einem. Und ich muss vor allen Dingen, also der Ansatz ist bei mir immer, ich muss es erstmal verstehen. Deswegen mache ich es jetzt wirklich so, wie du es mir auch nochmal erklärt hast für mich, dass du sagst, mach 12-Minuten-Einheiten. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich mir einen Timer stelle. Ich nehme dein Buch, also ich werde jetzt hier nach diesem Podcast, und dann habe ich noch ein bisschen was zu tun, aber dann später werde ich ins Schwimmbad fahren und dann nehme ich das mit und dann stelle ich mir da einen Timer und sage 12 Minuten, und ich höre mitten im Satz auf. Das ist aber gar nicht schlimm, weil ich viele Sätze doppelt, manchmal dreimal lese. Also ich mache mir immer ein Zeichen rein, wo genau war ich. Deswegen ist das Buch auch schon sehr benutzt und beschrieben und sieht aus wie ein Werkzeug und nicht mehr wie eine Lektüre. Ja, und das finde ich gut. Aber so ist es für mich wirklich gut konsumierbar. Und ich sagte es ja zu Beginn schon, bin ich auch in diesen Mut gekommen. Also ich habe jetzt nicht den Mut mit MUT, sondern in diesen Flow. Ja. Und ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch den Weg zum Buch gefunden. Und jetzt empfinde ich es auch tatsächlich als bereichernd und freue mich sozusagen auf die nächste 12-Minuten-Lektion, die da folgen. Versuche das möglichst regelmäßig zu machen. Das gelingt mir nicht jeden Tag, aber sehr häufig. Ich habe das Buch auch tatsächlich immer dabei. Also ich nehme es mit ins Büro. Ich habe es jetzt hier im Homeoffice liegen. Ich nehme es mit ins Wohnzimmer, wenn ich weiß, ich bin da eine längere Zeit. Weil irgendwann kommt am Tag der Impuls, wo ich auch weiß, ich nehme mir diese 12 Minuten auf meinem Weg zu mir selbst, weil ich versuche ja auch sozusagen dieses bei mir Ankommen damit zu vervollständigen. Ich denke, auch im hohen Alter kann man das noch machen, ja. Und ich merke, das funktioniert. Also das kann ich dir als Feedback geben. Jetzt, das hast du noch nicht von mir, aber du hast schon von mir das Feedback. Ich hatte extreme Schwierigkeiten mit der Art, das zu konsumieren, so dass es bei mir ankommt. Aber mittlerweile habe ich den Weg gefunden. Und das finde ich auch sehr spannend. Habe ich ja eingangs schon gesagt. Also du bist anders als Mensch. Du schreibst anders und das Buch ist auch anders. Insofern, ja, passt das, ist das sehr, sehr rund. Ich habe noch eine, ich will nicht sagen kritische, aber trotzdem eine Frage, auf deren Antwort ich sehr gespannt bin, bevor wir dann zum Ende kommen dürfen für heute. Vielleicht gibt's noch mal irgendwann einen Follow-up sozusagen. Ja, wenn ich durch Band 3 durch bin, weiß man's. Ich habe mir eine Sache überlegt. Du begleitest die Menschen ja auf dem Weg vom Leitwolf mit D zum Leitwolf mit T. Und für mich ist das so, diese Transformation, du bist ein Leitwolf, du orientierst dich an deinen Gründen, du verbrennst diese Gründe und nimmst dein Leben in die Hand und versuchst stärker in die Leitwolfrolle zu kommen. Jetzt ist ja ein Leitwolf einer, der einen Rudel anführt. Was wäre denn jetzt, und das würde mich mal interessieren, wenn die ganze Welt dein Buch liest, weil du weißt ja, ungefähr 8 Milliarden Menschen hören diesen Podcast jede Woche. Das heißt, du kannst schon mal nachdrucken lassen, nein, Spaß. Aber was ich sagen will ist, was wäre denn theoretisch, wenn alle Menschen auf der Welt ein Leitwolf mit T wären? Dann gibt's ja keinen Rudel mehr. Wie gehst du damit um?
Dann wären wir da angekommen, wo die Dystopie in die Utopie mündet. Denn das ist genau das, weswegen ich lebe. Ich erwecke Leitwölfe, ist mein Lebenszweck und Unternehmenszweck. Den habe ich im Stärkennavigator vor 9 Jahren herausgebildet für mich und habe das dann auch für viele, viele andere getan, dass die ihre Leitwerte gefunden haben, ihre 3 unbewussten Kompetenzen und ihre Identität. Ihre Identität entschieden. Nimm diesen Satz einfach mal für dich da draußen und spür mal, was das für ein Gefühl ist. Und genau das ist es. Leitwolf bedeutet für mich Sabotage gestoppt, Beeinflussung erkannt, Manipulationsfreiheit leben. Das bedeutet aber auch, dass du deine falsche Identität aufgegeben hast. dass du deine sinnentleerte Arbeit beendet hast und dass du deine geschmacklosen Beziehungen nicht mehr führst und auch nicht mehr erlaubst. Jetzt stell dir mal vor, Wolfgang, wie diese Welt wäre. Du bist schon ein Leitwolf. Das, was du gerade machst, ist ein Erinnern. Du nimmst mein Buch, Band 1, Leitgedanken für Leitwölfe, und erinnerst dich daran, nimmst meine Geschichten und denkst dir, würde ich das auch so machen? Hätte ich das anders getan? Nehme ich diese Geschichte so, wie sie ist, und verinnerliche sie. Und am Ende wirst du deine Gründeliste verbrennen. Das kannst du alleine tun, wie du das gerade tust, oder du machst das mit mir und wir machen das in 3 Stunden in kleinen Happen. Das, was das Interessante daran ist, jeder Kontakt mit mir erweckt Leitwölfe. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich möchte eine Welt, wo es nur noch Leitwölfe gibt. Was ist das für eine Kommunikation? Was ist das für ein Miteinander? Du gehst aufeinander zu und sagst, ey, dich mag ich total gerne. Wollen wir bitte Geschäft miteinander machen? Wollen wir bitte miteinander ins Bett gehen? Ich könnte mir das und das vorstellen. Was hältst du denn davon? Nein, danke. Och ja, ist es in Ordnung. Okay, dann alles schön. Tschüss. Der Nächste sagt, ja klar, lass uns ficken. Der Nächste sagt, ja, lass uns Geschäft machen. Lass uns die Welt verändern. Schnelle Entscheidung. Sexuell erwachsen. Dinge, die du dir nicht gönnst, einfach mal zu benennen, ob du lange in der Partnerschaft bist, ob du lange in einer geschäftlichen Beziehung bist, sei doch einfach echt. Und wenn du echt bist, wirst du auch die richtigen Menschen anziehen und abstoßen. Und das ist kein Plädoyer für, jetzt trage ich mein Herz auf der Zunge, so wie ich damals, als ich noch Misanthrop war, als ich schon in die Seele gucken konnte mit meiner hochsensiblen Art, aber den Leuten das gesagt habe, was sie nicht hören wollten. Heute sage ich den Menschen das, was sie hören sollen, damit sie ein Leitwolf sind. Weil im Endeffekt ist es jeder schon, aber der Leitwolf, der sagt dir noch durch die Gründeliste sein Führungsinstrument, was Sache ist. Und das kannst du jetzt für dich selbst entscheiden, ob du dein Rudel intern oder extern auf den Platz verweisen willst.
Okay, ich habe ungefähr die Antwort antizipiert. Ich glaube, also meine Erwartung war, dass du sagst, die Welt sollte nur noch aus Leitwölfen mit Tee bestehen. Weil ich glaube auch tatsächlich, ich frage die Menschen eigentlich immer, und bei dir habe ich die Frage bewusst weggelassen, wissend, dass ich glaube, wir auf diesen Punkt hier kommen. Ich frage die Menschen immer, was würdest du dir wünschen, wenn du die Augen schließt und die Welt von morgen siehst und du kannst entscheiden, was passieren soll. Glaube ich, wäre bei dir, dass es nur noch Leitwölfe gibt, weil ich glaube, dann wäre sehr viele Probleme auf dieser Welt wären damit gelöst. Aber ja, Matthias, ich könnte dir noch eine Stunde zuhören. Irgendwann müssen wir zum Schluss kommen, leider. Müssen nicht, aber wollen auch irgendwann den Menschen sagen, geht jetzt mal selber den Weg und schaut mal, ob der Matthias euch irgendwie helfen kann. Ich fand es mega spannend. Ich habe noch zwei Hinweise oder zwei Fragen. Frage Nummer 1, gibt es irgendeine Frage, die du gerne oder ein Thema, das du noch gerne beantworten würdest, das ich nicht gefragt habe?
Da wir so tief eingetaucht sind und Höhen und Tiefen genommen haben, es war witzig, es war tiefsinnig, es war erkenntnisreich, gibt's vielleicht noch die eine Frage, die ich stellen kann. Wann beginnst du deinen Weg zum Leitwolfbewusstsein?
Die lassen wir jetzt mal so offen im Äther sozusagen, auch an die Hörer. Wie gesagt, ich habe es ja schon gemacht und ich kann es auch empfehlen. Tatsächlich ist es kein Sales-Pitch hier, um Gottes Willen. Ich glaube, wenn irgendjemand nicht in den Verdacht kommt, billige Verkaufsveranstaltungen zu machen, dann wir zwei an der Stelle. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist auch ein Stück Leitwolf, ja, dass man sagt, okay, die Menschen folgen mir. Die sagen mir nach den Storytelling-Vorträgen, die ich halte, warum sagst du nie, wo man dich kaufen kann? Ja, weil wenn du das willst, wirst du den Weg finden. Und dann bin ich an der Stelle auch ein Leitwolf. Also das finde ich mega schön. Und die letzte Frage, die ich noch habe, gibt es jemanden aus deiner Bubble, aus deinem Leben, aus deiner Geschichte, wo du sagst, das ist ein interessanter Charakter, den solltest du hier mal einladen, weil die Heldenreise dieses Menschen sehr inspirierend sein könnte?
Darf ich kurz nachdenken? Ja. Ich kenne so viele Menschen.
Du darfst doch lange nachdenken und ich ich zwinge die Menschen auch gar nicht, jemanden zu sagen. Vielleicht gibst du es mir einfach im Nachgang und ich teile es dann über einen Post mit oder so, ne? Weil ich finde es auch total gut zu sagen, auf so eine Frage möchte ich erstmal nachdenken. Also ist überhaupt kein Problem. Und da du ja kein Briefing hast, bist du besonders dazu aufgefordert, im Nachgang nochmal nachzudenken. Denn meine Gäste haben ja normalerweise eine Vorbereitung auf diese Frage. Du ja nicht. Und ich muss dir am Ende sagen, es war super schön ohne Briefing. Es hat sich nie ungebrieft angefühlt. Es hat sich immer offen und ehrlich und authentisch angefühlt. Und dafür danke ich dir sehr. Danke, dass du mein Gast warst, lieber Matthias. Wir werden uns ja wieder begegnen, denn wir haben in dieser Leitwolf-Mentalität haben wir auch vereinbart, wir machen einen Deal, du kommst zu mir, ich komme zu dir im Podcast. Das heißt, wir werden nochmal reden in anderem Kontext sozusagen. Freue ich mich auch schon mega drauf. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir uns irgendwann hier mal wiederhören. Das hoffe ich schon. Vielen Dank für deine Zeit. Hab einen schönen Tag und auch ihr da draußen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, ja, dann meldet euch bei mir oder bei Matthias. Wir sind dafür alles offen. Ich sag tschüss.